Daenerys. Die Dothraki nannten den Kometen Shirakia, den blutenden Stern. Hinter vorgehaltener Hand flüsterten die alten Männer, er sei ein böses Omen. Doch Daenerys Targaryen hatte ihn zum ersten Mal in jener Nacht erblickt, in der sie Khal Drogo verbrannt hatte, der Nacht, in der die Drachen erwacht waren. »Er ist der Herold meines Kommens«, sagte sie sich, während sie voller Staunen zum Nachthimmel hinaufschaute. »Die Götter haben ihn gesandt, um mir den Weg zu weisen.« Doch als sie ihren Gedanken Ausdruck verlieh, jammerte ihre Magd Dorea. »In dieser Richtung liegen die roten Lande, Khaleesi. Die Reiter sagen, das sei ein grimmiger, schrecklicher Ort.« »Die Richtung, in die der Komet zeigt, ist die Richtung, die wir einschlagen müssen«, beharrte Dany. Allerdings war es in Wahrheit auch der einzige Weg, der ihr offen stand. Sie wagte es nicht, sich nach Norden zu wenden, auf den riesigen Ozean aus Gras hinaus, den sie das Dothrakische Meer nannten. Das erste Khalasar, dem sie begegneten, würde ihren mitgenommenen Haufen verschlingen, die Krieger niedermetzeln und den Rest versklaven. Das Land der Lämmermenschen südlich des Flusses durfte sie ebenfalls nicht betreten. Sie waren zu wenige, um sich selbst gegen dieses friedliebende Volk zu verteidigen, und die Lazaren hatten keinen Grund, sich ihnen gegenüber freundlich zu zeigen. Des Weiteren hätten sie flussabwärts zu den Häfen Meren, Yunkai und Astapor ziehen können. Allerdings hatte Rakaro sie davor gewarnt, da Ponos Khalasar diese Richtung eingeschlagen hatte und Tausende von Gefangenen vor sich hertrieb, um sie auf den Märkten an der Sklavenjägerbucht zu verkaufen. »Warum sollte ich mich vor Pono fürchten?« wandte Dany ein. »Er war Drogos Ko und mir stets wohlgesonnen.«
»Ko Pono war euch wohlgesonnen«, meinte Sir Jorah Mormont. »Khal Pono wird euch töten. Er hat Drogo als erster verlassen. 10.000 Krieger sind mit ihm gegangen, ihr habt 100.«
»Nein«, dachte Dany, »ich habe 4. Der Rest sind Frauen, kranke alte Männer und Knaben, deren Haar noch nie geflochten wurde.«
»Ich habe die Drachen«, meinte sie.
»Küken«, entgegnete Ser Jorah. »Ein einziger Hieb eines Arak würde ihr Leben beenden, obwohl Pono sie vermutlich für sich selbst behalten würde. Eure Dracheneier waren bereits wertvoller als Rubine. Einen lebendigen Drachen kann man mit allem Gold der Welt nicht bezahlen. Nur diese 3 gibt es noch. Jeder Mann, der sie zu Gesicht bekommt, wird sie besitzen wollen, meine Königin.«
»Sie gehören mir«,
antwortete sie heftig. Ihr Glaube und ihre Not hatten sie geboren. Der Tod ihres Gemahls und ihres ungeborenen Sohnes und der Maegi Mirimats Duur hatten ihnen das Leben geschenkt. Dany war durch die Flammen geschritten, als sie schlüpften, und sie hatte sie an ihren geschwollenen Brüsten gesäugt.
»Kein Mann wird sie mir wegnehmen, nicht solange ich lebe.«
»Wenn ihr auf Khal Pono stoßt, werdet ihr nicht mehr lange leben. Das gleiche gilt für Khal Yako und die anderen. Ihr müsst dorthin gehen, wo sie nicht sind.« Dany hatte ihn zum ersten ihrer Königinnengarde ernannt, und da sein ehrlicher Rat und das Omen übereinstimmten, war ihr Ziel beschlossene Sache. Sie rief ihr Volk zusammen und bestieg ihre silberne Stute. Ihr Haar war in den Flammen von Drogos toten Feuer verbrannt, und ihre Mägde hatten sie in das Fell des Hrakar, des weißen Löwen vom Dothrakischen Meer, gehüllt. Dessen furchterregender Kopf bildete eine Kapuze für ihren Schädel, sein Pelz wallte über ihre Schultern und ihren Rücken. Der cremefarbene Drache krallte sich mit scharfen Klauen in die Löwenmähne und schlang den Schwanz um ihren Arm, während Sir Jorah seinen Platz an ihrer Seite einnahm.
»Wir folgen dem Kometen«, erklärte Dany ihrem Khalasar.
Kein lautes Widerspruch erhob sich. Sie waren Drogos Volk gewesen, jetzt waren sie das ihre. Die Unverbrannte nannten sie ihre Herrscherin, die Mutter der Drachen, ihr Wort war Gesetz. Sie ritten des Nachts und suchten bei Tag in ihren Zelten Schutz vor der Sonne. Bald schon erkannte Dany, wie recht Dorea gehabt hatte. Dieses Land war unbarmherzig. Hinter sich ließen sie eine Spur von toten und sterbenden Pferden zurück, da Pono, Yako und die anderen die besten Tiere aus Drogos Herden genommen und Dany die Alten und Abgemagerten, die Kranken und Lahmen, die Zerschundenen und Ungehorsamen hinterlassen hatten. Genauso verhielt es sich mit den Menschen. »Sie sind nicht stark«, sagte sie sich.
Daher muss ich ihnen Kraft geben. Ich darf keine Angst, keine Schwäche, keinen Zweifel zeigen. Wie groß meine Furcht auch ist, wenn sie in mein Gesicht blicken, dürfen sie nur Drogos Königin sehen. 14 Jahre war sie alt, dennoch fühlte sie sich viel älter. Falls sie jemals wirklich ein Mädchen gewesen war, hatte diese Zeit ein Ende gefunden. Nach dreitägigem Marsch starb der erste Mann. Der zahnlose Alte mit trüben blauen Augen fiel aus dem Sattel und konnte nicht mehr aufstehen. Eine Stunde später war es mit ihm vorbei. Blutfliegen umschwärmten seine Leiche und trugen sein Unglück zu den Lebenden. »Seine Tage waren gezählt«, verkündete ihre Magd Iri. »Niemand sollte länger leben als seine Zähne.« Die anderen stimmten zu. Dani befahl ihnen, das Schwächste der halbtoten Pferde zu schlachten, damit der tote Mann beritten in die Länder der Nacht einziehen konnte. Zwei Nächte später traf es ein kleines Mädchen. Die trauernde Mutter klagte den ganzen Tag über, aber an den Tatsachen ließ sich nichts ändern. Das arme Ding war zu klein gewesen, um reiten zu können. Dem Kind standen die endlosen schwarzen Grasebenen in den Ländern der Nacht nicht offen. Es musste wiedergeboren werden. In der roten Ödnis fanden sie kaum Futter für die Tiere und noch weniger Wasser. Die trostlose Landschaft bestand aus niedrigen Hügeln und kargen, windigen Ebenen. Die Flüsse, die sich hindurchzogen, waren ausgetrocknet. Die Pferde lebten von zähem, braunem Teufelsgras, welches büschelweise um Felsen und abgestorbene Bäume herumwuchs. Dani